Guten Morgen, seid gesegnet. Ich bin in besonderer Weise schon gesegnet worden, auch durch den Erlebnisbericht und durch die Zeugnisse auch unserer Jugendlichen. Das war großartig und ich glaube, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, diese Karnevalstage zu nutzen, um Gott zu begegnen. Es ist so ein Schatz, wenn auch die jungen Menschen in unserer Gemeinde Gott lieben und ihn suchen. Und das zeugt davon, dass etwas in ihnen lebendig auch ist. Und das ist ja etwas Besonderes. Ich war mit meiner Frau auch über die Karnevalstage im Norden und darf euch von einer Gemeinde von der drittgrößten Stadt Norddeutschlands grüßen. Jetzt dürft ihr raten, welche Stadt das sein könnte und welche Gemeinde. Ich mach's kurz, es ist die Gemeinde aus Leer. Und wir waren dort im Gottesdienst gewesen und haben dort unter anderem das Gründungsehepaar getroffen von den Royal Rangers. Sie sind im hohen Alter, mit über 90 Jahren, glaube ich schon. Und sie waren immer noch so ein begeistertes Vorbild. Sie standen vorne, haben Gott gepriesen. Großartig, jung und alt zusammen. Ich möchte gerne aber auch nochmal beten, bevor ich uns dann auch aus Gottes Wort einige Gedanken auch mitteilen möchte. Darf ich bitten, lass uns dazu nochmal aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für deine Gnade und deine Liebe, die wir in Jesus Christus, deinem Sohn, erlebt haben. Danke, dass du jetzt hier gegenwärtig bist, durch deinen Geist. Und ich möchte dich bitten, wenn wir dein Wort aufschlagen und auch daraus lesen, dass du selbst, der Lebendige, zu uns redest. Ich bitte dich um geöffnete Herzen und um auch geöffnete Ohren für dein Reden. Gelobt sei dein Name. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich habe ein bisschen gerungen mit der Überschrift. Ich tue mich mit Überschriften zu Predigten schwer, muss ich sagen. Ich habe es aber einfach mal zusammengefasst und gesagt, ja, ich möchte über Vorbilder im Glauben und im Handeln reden. Und übrigens, Mario hat gesagt, das wird keine Predigt für Jugendliche. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Sondern die kommen da ganz, ganz schwerpunktmäßig auch drin vor. Ich möchte aus dem Daniel, Kapitel 1, wir haben ja die Predigtreihe auch über Daniel, ab dem Vers 3 bis Vers 8 mit euch lesen. Ich meine, die Folien sollten, ich fange ab dem Vers 5 an. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre lang erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Sadrach und Mischael Mesach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Soweit die Worte aus dem Daniel, dem Propheten Daniel. Ich weiß nicht, wie alt diese Worte sind. Einige tausend Jahre, glaube ich. Die Geschichte ist schon viele, viele tausend Jahre zurückliegend. Ich habe das schon öfter erwähnt. Für mich ist Gottes Wort der Maßstab meines Lebens. Es ist für mich ein lebendiges Wort. Und ich erlebe wirklich auch immer wieder selbst persönlich, dass in Gottes Wort Samenkörner verborgen sind. Vielleicht habt ihr schon mal eine Geschichte gehört davon, dass man bei Ausgrabungen alte Samenkörner gefunden hat und sogar eine Erfahrung gemacht hat, die doch erstaunlich ist, dass selbst nach Jahrhunderten oder offenbar Jahrtausenden diese Samenkörner ihre Keimfähigkeit behalten haben. Und ich glaube, das ist so ein schönes Bild auch für Gottes Wort, dass in Gottes Wort Samenkörner verborgen sind. Und dann bedarf es einfach, dass auch mal frisches Wasser auf sie fällt und dann beginnen sie auch zu keimen. Und das habe ich immer wieder auch selbst erlebt, dass Gottes Wort lebendig werden kann in uns und da etwas in uns keimt, was Gott wachsen lässt. Und dann bringt es auch seine Frucht zu seiner Zeit. Und dafür ist ja auch Gottes Wort gegeben. Und so möchte ich es ganz praktisch für euch machen, auch für dich. Wenn wir jetzt auch aus Gottes Wort hören, dann möchte ich dich ermutigen, dass du mal in deinem Herzen formulierst: Gott, rede zu mir, sprich zu meinem Herzen und lass mich entdecken, auch welche Parallelen in diesem Wort auch mit meinem Leben vielleicht verborgen sind, dass etwas aufkeimt in euch. Die Umstände, unter denen Daniel und seine vier Freunde nach Babel gebracht wurden, die waren alles andere als ideal. Sie waren eigentlich heimatlose Gefangene gewesen, die in einem fremden Land einem anderen König dienen mussten. Aber interessant ist, dass in dieser Situation diese vier Freunde vom ersten Tag bis auch zum letzten Tag, den wir lesen können, von Gott geführt waren. Vielleicht haderst du auch mit deinem Leben, auch mit den Umständen, an denen du vielleicht wenig Einfluss hast aktuell. Aber es ist eine schöne Parallele, die ich darin finde, auch in dem ganzen Text, auch durch den Daniel. Weiß, und du darfst dich wissen, in deiner Lebenssituation, wenn du Gott vertraust, wirst du auch von ihm geführt. Halte daran fest. Gott ist unabhängig von der Lebenssituation. Sein Plan auch in deinem Leben, den möchte er umsetzen. Das gilt für dich. Ich möchte mal einen kleinen geschichtlichen Hintergrund geben. Nebukadnezar, dieser babylonische Superkönig mit einem unglaublich großen Reich, er hatte, es war lange prophezeit, die Israeliten überfallen, die Juden, und hatte nach diesem Sieg die Tempelschätze geraubt und brachte sie dann in das Haus seines Gottes. Das Reich, dieses babylonische Reich, war so groß gewesen, dass es am Ende nicht mehr genug gebildete Leute gab, um das Land zu regieren und sich um die Regierungsgeschäfte zu kümmern. Und so hat sich dieser König folgenden Plan zurechtgelegt. Er hat gesagt: Aus diesen Gefangenen wollen wir uns junge, gebildete Männer aussuchen, aus königlichem Stamm, kein Gebrechen, sie sollten auch im Aussehen nett sein. Und unter diesen vier Ausgewählten waren diese vier Freunde gewesen. In der Bibel werden sie Knaben genannt. Und insofern, das ist eine Jugendgeschichte an der Stelle für mich. Wenn man mal in Wikipedia googelt, Knaben werden, das ist vielleicht kein aktueller Begriff mehr bei uns, aber bis zum Alter von circa 16 Jahren kann man den Begriff Knaben noch verwenden. Also es waren ganz junge Kerle gewesen, so jünger als die, die heute hier auf der Bühne standen. Ne? So um den Dreh könnt ihr euch das gut vorstellen. Babylon war komplett anders als das Land, wo diese jungen Männer herkamen. Das war eine komplett andere Kultur gewesen. Und dieser König hatte einen Plan gehabt. Er hat gesagt: Ich möchte nicht nur dort Leute einsetzen in meinem Land, ja, damit sie regieren, sondern sein Plan war viel tiefer gehend. Sein Plan war gewesen: Diese vier Leute sollen die komplette Ideologie meines Reiches in sich hineinbekommen. Und das war sein Plan gewesen. Er hat nicht nur gesagt, sie sollen ausgebildet werden, sondern hat sie mit den Gebräuchen, mit den Kulturen, mit den ganzen Dingen, die in diesem Land üblich waren, versucht quasi zu infiltrieren. Das war die Situation. Und das war ein Teil der Strategie auch dieses Königs gewesen, dass er diese babylonischen Sitten und Gebräuche unterwiesen und auch ausbilden ließ, die jungen Leute da drin. Und wir müssen wissen, dass diese Sitten in diesem Land überhaupt nichts zu tun hatten mit denen, was auch das Gottesvolk quasi an Gottes Wertmaßstäben in ihrem Leben kannten. Sie waren vollständig da entgegengesetzt gewesen. Und Vielleicht gehen wir mal auf die nächste Folie. Ich möchte euch mal einen Einblick geben, wie das, was passiert ist. Das ist Teil quasi auch, wie eine Ideologie in Menschen hineingetragen wird. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter denken, das ist auch ein Teil, wo auch unsere Gesellschaft einen Einfluss auf uns hat. Ihr seht dort Folgendes. Das sind die links die Namen der vier jungen Männer, der Daniel. Und im Judentum hatte jeder Name einen Begriff gehabt und der Name steht für Identität. Ist das nicht ein wunderbarer Name, dass Daniel heißt, Gott ist mein Richter? Der Hanania, Jahwe ist Gnade. Michal, wer ist wie Gott? Sorry, das Fragezeichen fehlt. Und Asaja, Jahwe hat geholfen. Das war ihre Identität gewesen. Und dieser Nebukadnezar in seinem Plan hat gesagt, den vier Burschen verpasse ich neue Namen. Und er gab ihnen diese vier Namen, die ihr in der Spalte 3 seht. Und ihr seht rechts die Bedeutung dessen, was dahinter steht. Beljazar, das heißt Bel, das ist der babylonische Gott. Das ist der höchste babylonische Gott gewesen. Und Gott ist mein Richter auf der einen Seite und der andere Name heißt, hier, das ist der babylonische Gott. Werd dir darüber klar, dass ich dafür sorgen werde, dass du diesem Gott dienst. Das war die Ideologie. Sadach, Jahwe ist Gnade und hier geheißt Akkus Mondgott. Es war einer der Götter quasi auch in dieser ganzen Dynastie des Götterglaubens. Wer ist wie Schach? Das ist ebenfalls ein weiterer Götze gewesen. Und unten Jahwe hat geholfen, Abednego, der Name, den er bekommen hat, Knecht von Nebo. Das war die Art und Weise, wie in diesem Königreich gearbeitet worden sind. Es war eine Demonstration der Macht gewesen, die dort auch an diesen jungen Menschen vollbracht worden ist. Und damit ist ihnen klar gemacht worden, was von ihnen erwartet wird. Es war Teil dieser babylonischen Strategie. Ich möchte manchmal fragen, in welcher Zeit, glaubt ihr, leben wir heute? Ich glaube, der Gott dieser Welt, und ich spreche es deutlich aus, es ist Satan, er geht mit dem gleichen Muster vor. Er möchte, und das werdet ihr merken, wenn ihr Kinder Gottes seid, wenn euer Leben ihm gehört, dass ihr in Kämpfe geratet, ja, dass ihr euch entscheiden müsst, wollen wir diesem Gott weiter dienen oder einem anderen Gott dienen. Es zielt nach wie vor darauf ab, dass er deine dir von Gott gegebene Identität durch eine neue Identität ersetzen will. Und wie viele Menschen, die sich darauf einlassen, müssen leider zugeben, sie wissen nicht, wer sie selber sind. Sie kennen ihre eigene Identität gar nicht mehr. Ich möchte nochmal auch zu Babylon was sagen. Wofür steht eigentlich dieser Name? Und der kommt gleich auch nochmal in der Predigt öfter vor. Es war eigentlich eine sehr religiöse Stadt gewesen. Ausgrabungen, alte Texte lassen erkennen, dass über 50 Tempel es in Babylon gab. Der Hauptgott haben wir gerade genannt. Und diese ganzen Göttertriaden spielten auch innerhalb der babylonischen Religion eine sehr große Rolle. Überall gab es Zeugnisse des Götzendienst und es war ein Land der gehauenen Bilder, der abscheulichen und auch der sogenannten Mistgottgötzen. Die Babyloner entwickelten die Astrologie, um die Zukunft der Menschen in den Sternen deuten zu können. Das ganze babylonische Volk und auch die ganze Ideologie und Religion war vollständig entgegengesetzt auch dem Glauben an den lebendigen Gott. Der König ging aber, nachdem er ihnen diesen Namen gegeben hat, noch weiter. Das war auch Teil, wie er Einfluss nahm auf diese jungen Menschen. Und zwar bestimmte er, dass man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von seinem Wein. Diese Texte haben wir gelesen. Und zwar von dem, den er selber trank. Er hat gesagt, 3 Jahre lang sollen sie so erzogen werden. Diese vier Männer sollen die gleichen Speisen und auch den gleichen Wein zu trinken bekommen, den der König selber trank. Das war die nächste Phase gewesen. Und dieser Phase, das haben wir gelesen, stellte insbesondere den Daniel und seine vier Freunde vor eine wirkliche Herausforderung. Sie hatten in ihrem Herzen Kenntnis auch der Heiligen Schrift und auch des Gesetzes. Und sie wussten, es war ihnen bekannt, dass das, was dem König vorgesetzt wird, dass das nicht nur normales Essen war. Das war Essen, was zuvor auch den Götzen und den Göttern auch der Babyloner quasi geweiht wurde. Und diese Speise sollten diese vier jungen Männer zu essen bekommen. Wir können dann lesen, und das finde ich beeindruckend, egal welchen Namen man ihnen auch gegeben hat, aber diese hebräischen Männer waren entschlossen. Das steht in meiner Bibel so, dem einen wahren Gott treu zu bleiben. Ich habe mich gefragt beim Lesen, woher kommt die Entschlossenheit dieser jungen Männer? Und ich wage mal zu behaupten, es ist anzunehmen, es kommt diese Entschlossenheit in ihrem Herzen auch von ihrer Erziehung. Ich glaube, es waren ihre Eltern gewesen, die dafür gesorgt haben, dass sie unterrichtet wurden im Worte Gottes. Es waren ihre Eltern, die dafür Sorge getragen haben, dass diese jungen Männer den lebendigen Gott kennengelernt haben, schon in ganz jungem Alter. Und deswegen ist es auch großartig, was wir heute gehört haben und gesehen haben, wie junge Menschen auch aus unserer Gemeinde Gott lieben. Das war der Dienst, glaube ich, ihrer Eltern und auch ihrer Umgebung an ihren Kindern. Und der war so tiefgehend, dass in dem Herzen von dem Daniel steht, er war entschlossen. Er war entschlossen, sich an diesen Speisen nicht unrein zu machen. Das zeigt für mich einmal mehr, auch ihr lieben Eltern, und ich spreche auch an mich, wie groß auch unser Einfluss auch in der Erziehung auf unsere Kinder ist. Und Kinder können ganz genau hinblicken. Die wissen, ob deine Eltern Sprücheklopper sind, aber ihr Alltag sieht anders aus. Oder ob sie einen lebendigen Glauben wirklich leben. Und offenbar haben diese vier Männer Eltern gehabt, die einen lebendigen Glauben wirklich gelebt haben. Und das führte auch zu dieser Entschlossenheit in ihrem Herzen. Ihr lieben Eltern, ich möchte an euch appellieren, dass ihr euren Einfluss, den Gott euch gegeben hat und den ihr einfach auch habt und auch unser Staat sagt, ihr habt die Erziehungsgewalt, dass ihr sie nutzt, um auch euren Kindern den lebendigen Gott groß zu machen. Und dass ihr ihn ins Herz legt, dass sie ihm dienen sollen. Da legt ihr einen Grundstein in ihrem Leben, der ist so fest und so massiv, dass ihr ganzes Leben drauf gebaut werden kann. Das lese ich bei diesen Männern. Das hat mich beeindruckt. Ich sage, sie waren entschlossen. Wenn ihr das tut, ihr Eltern, dann tut ihr einen großartigen Dienst. Ja, ich weiß, wir kümmern uns auch um die Bildung und auch um die Ausbildung unserer Kinder. Legen da größten Wert drauf. Ich möchte aber auch unterstreichen, lehrt eure Kinder, dass sie Gott lieben von ganzem Herzen. Mit aller Kraft. Überlasst das nicht nur den Kinderstunden und den Gemeinden. Ihr als Eltern habt da einen Einfluss. Ich möchte das euch einfach auch ans Herz legen. Daniel traf eine Entscheidung, sich nicht damit zu verunreinigen. Und diese Entscheidung von Daniel, die hat seine Freunde zeitlebens ausgezeichnet. Ich möchte auch mal uns fragen, wie ist das eigentlich mit unserer Entschlossenheit und mit unserer Bereitschaft, dem Herrn auch in schwierigen Situationen treu zu dienen? Wie tief ist eigentlich ein Herzensentschluss auch, der sich so formulieren lässt, ich bin bereit, konsequent zu sein, auch in der Nachfolge meines Gottes? Wie tief ist dieser Entschluss in deinem Herzen zu finden? Ich möchte euch das mal wirklich fragen. Diese Geschichte zeigt mir, dass ein jeder von uns in Lebenssituationen geraten kann und kommen wird, wo unser Glaube an den lebendigen Gott, dein persönlicher Glaube, herausgefordert wird, und zwar zutiefst. Vielleicht steckst du gerade in einer solchen Situation auch in deinem Leben, wo deine Umstände an dir rütteln und es sich schüttelt und du dir deiner Sache mit Gott nicht ganz klar bist. Du vielleicht nicht weißt, ob du ihm wirklich weiter folgen sollst. Ich möchte dich das einfach mal fragen. Ich möchte aber auch da die Analogie zu diesem Text auch noch mal weiterbauen. Das eine ist, den Entschluss zu treffen. Das ist für mich ein Glaubensentschluss. Aber es geht auch weiter. Dieser Entschluss bedarf der Handlung. Und für den Daniel hieß das: Wir schlucken nicht einfach alles runter, was man uns vorsetzt. Wir schauen genau hin. Ich musste mir da die Frage stellen, und auch die Frage möchte ich auch uns stellen, weil ich glaube, dass Gott sie uns stellt. Schlucken wir alles ungeprüft runter, was man uns vorsetzt in unserer Gesellschaft? Schauen wir genauer hin, oder ist es uns am Ende vielleicht auch egal, was auf unserem Teller landet? Diese Frage hat mich bewegt und ich glaube, sie ist entscheidend auch. Und einen Entschluss in unserem Herzen getroffen zu haben, Gott zu dienen, der ist entscheidend. Ich möchte euch mal einige Stichworte nennen, auch von Dingen, die auf unserem Teller landen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Schaut euch unsere Strömung an, Gender Mainstream. Ich frage mal euch, wenn ihr eure E-Mails im Kollegenkreis verfasst, nutzt ihr die gleichen Formulierungen? Merkt ihr die Herausforderung, in der auch wir stehen, solche Ideologien auch uns dagegen damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ist das eigentlich Gottes Wort? Ich weiß, das ist ein heißes Eisen. Fragen wir uns doch mal, schlucken wir alles runter? Oder ist in unserem Herzen eine Entschlossenheit und zu sagen, auch wenn es mich was kostet, ich bin bereit, meinen Gott nicht zu verleugnen. Das fordert uns heraus, das sage ich euch. Probier das mal. Wenn dein Chef dich anruft und sagt, muss dich mal ansprechen, warum verwendest du diese Begrifflichkeiten anders? Es wird dich herausfordern, Farbe zu bekennen. Ich mache mal weiter mit den Dingen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema auch? Antisemitismus. Wie viele blasen in dieses Horn rein und meinen, ja, Schuld an unserer Schwierigkeit sind unsere Ausländer. Ich möchte Gott bitten, kann ihn nur anflehen, dass wir keine sind, die alles runterschlucken, was auf unserem Teller landet. Es uns vergiftet inwendig, weil es nicht dem Plan Gottes entspricht. Unsere ganze Gesellschaft, sie hat doch eigentlich nur ein Ziel auch, wenn ich mal wirklich hingucke. Schaut doch mal auch, was aktuell läuft. Angesichts des Krieges wird von einem Wohlstandsverlust gesprochen in unserem Land, der 1.400 Milliarden schon entspricht, rechnerisch. Das ist doch der Gott, den unsere Gesellschaft dient. Kapitalismus, sieh zu. Wie sieht das aus mit dem schwierigen Feld der Sexualität, der moralischen Reinheit, der Treue, auch bis zur Ehe, zu warten? Wer traut sich heute noch, Farbe zu bekennen und zu sagen, in meinem Herzen ist der Entschluss, Gott die Treue zu halten, mich nicht zu verunreinigen, fest? Es ist so leicht, unsichtbar zu werden. Es ist so leicht, mitzuschwimmen und einfach die Dinge so mitzumachen, bloß nicht auffallen. Ich muss uns da fragen, möchte auch immer wieder mich fragen, ich nehme mich da nicht raus. Ist der Maßstab Gottes wirklich mein Maßstab oder ist mein Maßstab ein beliebiger? Ich möchte nochmal zurück zu diesem Kapitel 1, Vers 8 kommen. Aber Daniel, und das vorlesen, aber Daniel war entschlossen, dass er sich nicht mit der Speise und mit dem Wein, den dieser trank, des Königs unrein machen wollte. Und er bat den Kämmerer, den Obersten, dass er sich nicht unrein machen würde. Da ist doch eine Besonderheit drin. Es war keine Sache, die offenbar sich nur in seinem Herzen abspielte, Und auch das ist eine Sache, die ich in Gottes Wort finde, ein Samenkorn. Er machte es sichtbar vor dem Kämmerer. Und das ist doch ein Prinzip auch, was ich in Gottes Wort auch wieder finde. Und das gilt auch für uns. Ja, wir können in unserem Herzen einen Entschluss fassen, Gott zu dienen. Aber du wirst an den Punkt kommen in deinem Dienst, wo du es sichtbar werden lassen musst. Es reicht nicht nur zu glauben an den lebendigen Gott. Wir müssen es auch bekennen. Der Daniel machte das sichtbar. Er ging zu diesem Knecht, der da eingesetzt ist, und er sagte ihm, wir möchten uns nicht unrein daran machen. Er hatte Gott sein Wort gegeben und er wusste, dass eben halt in Babylon zunächst das Essen den Göttern geweiht wurde. Ich möchte uns einen Bibeltext mal aus dem Römer 12, Vers 2 lesen, der uns herausfordert. Und das ist eine Analogie dazu, ein Aufbau auch auf diesem Text. Dort schreibt Paulus, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ist das nicht ein wunderbarer Wort, ein wunderbares Wort? Passt euch nicht dem Weltlauf an. In dem, wie Daniel und seine Freunde das praktiziert haben, sind sie mir Vorbilder. In dieser Entschlusskraft. Der Begriff Babylon, wenn ich daran denke, muss ich an den Turmbau zu Babel denken, unter anderem. Wir finden den Begriff Babylon quasi schon vom Mose bis in die Offenbarung. Die Begrifflichkeit von Babylon, ich möchte sie mal einfach übersetzen, sie steht für Aufruhr gegen Gott. Das ist die Begrifflichkeit des Ganzen. Und damals wollten sich die Menschen einen Namen machen und haben gesagt, wir bauen einen Turm. Und die Ideologie des Ganzen ist Aufruhr gegen Gott. Es gab da einen unbekannten Autor, dessen Zitat ich mal gelesen habe. Er sagt, die Handlungen bestimmen unsere Gewohnheiten, die Gewohnheiten formen unseren Charakter und der Charakter schließlich bestimmt unser Schicksal. Ich möchte nochmal diese Frage auch stellen, auch was auf unserem Speiseplan steht. Welche geistliche Speise ist es eigentlich, die uns verunreinigt? Ich habe vorhin einige Dinge genannt. Ich möchte da mal in den Matthäus 15, Vers 18 auch mit euch reingehen, weil ich einfach auch spüre, dass das auch gepredigt werden muss. Es gibt diese Bibelstelle, als die Jünger angeklagt worden sind, dass sie etwas gegessen hätten, ohne sich die Finger zu waschen. Und Jesus hat ihnen deutlich gemacht, das selbst ist nicht das Thema, worum es geht, was den Menschen unrein macht, sondern Jesus sagt, es ist die Sünde, die das Leben verdirbt. Er sagt, was auf dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Wisst ihr, das Gefährliche daran ist, dass man, wenn man unreine Dinge isst, zu Anfang gar nichts merkt. Man schluckt das einfach so runter und so Stück für Stück gewöhnt man sich daran. Irgendwann denkt man gar nicht mehr darüber nach, was man so alles zu sich nimmt. Schmerzt mich, wenn ich auch Christen, und ich kenne auch solche Phasen in meinem Leben, da bin ich ganz offen, treffe, wenn ich den Eindruck habe, sie sind geistlich saft- und kraftlos geworden. Irgendwas fehlt an ihnen. Wenn es ums Gebet geht, dann siehst du in ihren Gesichtern schon, dass das mit langweilig verknüpft wird. Wir waren am letzten Montag als Viersener mit 11 Leuten einen ganzen Tag auf einer Gebetsklausur in Wuppertal von 10 bis 17 Uhr. Einige unserer Teilnehmer sagten, was soll das, wie wollen wir einen ganzen Tag lang beten? Nachher ist es länger geworden, als ich geplant habe, weil Gott so gegenwärtig war. Es gibt viele Christen, die können mit dem Gebet nicht mehr viel anfangen. Manchmal frage ich mich, was ist die Ursache auch dieser Kraftlosigkeit? Ich möchte euch mal ein Bild geben. Was denkst du, wenn du in den Tank deines Autos, den halbvollen Tank, statt Benzin mal so 5 Liter Wasser einkippst? Vielleicht so 5 Liter auf den 60-Liter Tank. Was glaubst du, was dann passiert? Ich gebe dir mal den Tipp, mach mal deinen Motor an, starte ihn mal. Du wirst sehen, was er passiert. Er läuft nicht mehr rund, er verliert alle seine Kraft. Du kannst dir so ziemlich sicher sein, es dauert nicht lange, du wirst einen kapitalen Lebensschaden oder Motorschaden leider vor dir haben. Und Kraftlosigkeit im geistlichen Leben, glaube ich, hat oft seine Ursache, dass wir Dinge vermischen miteinander. Göttliches, aber auch die Dinge, die uns unrein machen. Und Dinge in unserem Leben, Kompromisse in unserem Leben einfach Raum gewinnen und es uns alle Kraft raubt. Ich glaube, es war unser Altpräses, der mal gesagt hat, ein Satz, der Kompromiss ist der Kompostmist, auf dem der Teufel seine Gurken zieht. Das ist wahr. Und wenn du dann da reinbeißt, dann schüttelt das dich. Dann verdreht es dir selbst den Magen. Er sagte, glaube ich, auch mal diesen Satz, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und so möchte ich das, was ich auch im Gottes Wort finde, sagen. Entscheidet euch, nicht länger halbe Sache zu machen mit Gott. Entscheidet euch, dass ihr in allen Dingen ganze Sache mit Gott macht. So wie Daniel und seine Freunde es gesagt haben. Sitzt nicht länger an 2 Tischen. Dieser Daniel schlug dem Aufseher ein Experiment vor. Und er sagt, versuch's doch mal, dass du uns 10 Tage Gemüse und Wasser zu trinken gibst. Und er hatte Angst in seinen Augen, glaube ich, erkennen lassen, weil er wusste, der König, der würde ihm zur Rechenschaft ziehen. Aber Daniel wagt diesen Glauben. Und interessant, Gott stellt sich zu ihm. Möchte ich euch diese Botschaft sagen. Gott lässt dich nicht im Stich, wenn er dich herausfordert. Das sehe ich in diesem Wort. Er sagt nicht, halte deinen Kopf für mich hin und du wirst rasiert werden. Und Gott bestätigt Glauben. Ich sehe hier in dem, wo er sagt, wo es geschrieben steht, der Aufseher, er ließ sich darauf ein und er gab ihnen für 10 Tage, glaube ich, oder wie lange war es, 10 Tage, gab er ihnen Wasser und Gemüse zu essen. Und im Endergebnis waren diese 4 wohlgenährter, gesünder als alle anderen. Ich fand, das ist so ein versöhnendes und ermutigendes Ergebnis. Und ich habe für mich gesagt, dem Herrn sein Leben anzuvertrauen und ihm kompromisslos zu dienen, wirst du erleben, Gott stellt sich dazu. Er lässt dich nicht im Stich, ganz im Gegenteil. Gott gab diesen 4 Weisheit. Im Übermaß, im Vergleich zu allen anderen. Und das ist die andere Seite unseres Gottes. Wer sich zu ihm stellt, so sagt es in seinem Wort, zu dem wird sich auch Gott stellen. Ich möchte euch ermutigen. Ich möchte mich ermutigen, zu sagen, mach ganze Sache mit Gott. Hör auf mit Kompromissen. Hör auf, dass Dinge auf deinem Teller landen, die dich krank machen, die dich vergiften. Achte auf das, was du siehst und was du auch als geistliche Speise zu dir nimmst. Gott hat dir einen anderen Wert gegeben. Du sollst nicht diesen Göttern dienen, den wir dort gesehen haben, sondern Gott hat einen Plan in deinem Leben. Dazu möchte ich dich wirklich ermutigen. Ich möchte dich zu dieser Entschlossenheit wirklich ermutigen und sagen, prüfe dich einmal selber, prüfe dich erneut selber auch vor Gott. Sag, Herr, wie sieht es eigentlich in meinem Herzen aus? Wie fest ist der Entschluss, dir zu dienen? Vielleicht musst du dir eingestehen, dass du schon so oft Dinge gegessen hast, die sich verunreinigen. Und ich muss auch eingestehen, das habe ich auch gemacht. Ich kenne Phasen auch in meiner Ältestenschaft, wo es mir nur noch schwer war. Wo ich kämpfte auch um den Dienst. Und ich manchmal gefragt habe, Gott, was ist das? Warum ist mir die Kraft verloren gegangen? Und ich bin immer wieder auch da zurückgekommen, dass mir klar wurde, stell Gott in allem an die erste Stelle. In deiner Zeit, in deinem Einsatz, in deinem Geld, in deinem Herzen. Achte auf das, was du zu dir nimmst. Und fasse in deinem Herzen einen Entschluss, mir zu dienen. Seitdem ich auch darüber Buße getan habe. Und es kostet mich immer wieder Kraft und ich mache kein Geheimnis daraus und ihr werdet es auch wissen. Die Versuchung, Dinge zu essen, die auf unserem Teller liegen, die ist wahrhaftig eine Versuchung. Und wer kann schon immer treu bleiben an der Stelle? Brauchen wir Gnade. Ich möchte euch sagen, in Christus finden wir keine Verurteilung. Und Christus verurteilt dich nicht, weil du schwach geworden bist, sondern er sagt, du darfst an mein Kreuz, zu meinem Kreuz kommen. Du darfst das, was dich verunreinigt, ans Kreuz bringen. Du darfst das, was dich schwach macht und krank macht, ans Kreuz bringen. Und du wirst bei ihm Vergebung bekommen. Und er wird dein Leben verändern. Er wird dir neue Kraft geben und neue Freude. Und er wird sich zu dir stellen. Gott wird dich nicht im Stich lassen. Das hat er uns in seinem Wort versprochen. Das möchte ich an euch auch als Gottes Botschaft gerichtet haben. Ich möchte euch bitten, dass wir mal gemeinsam aufstehen. Und dass wir die Augen schließen. Und ich habe auch die Freiheit und möchte deswegen auch diesem inneren Drängen gehorsam sein. Wenn du ehrlich bist zu dir selber und Gott zu dir reden konnte und du feststellst, mein Leben ist von Kompromissen überhäuft und meine Entschlüsse sind nicht fest gewesen bisher. Ich habe so viel in mein Leben hineinkommen lassen, was so ungesund ist. Wenn du bereit bist, das ans Kreuz zu bringen und darüber Buße tust, dann sage ich dir, wird Gott dir vergeben. Er wird dir neue Kraft bringen. Und ich möchte fragen, für wen darf ich beten? Dürfen wir beten, dass Gott dir neue Kraft gibt? Und auch die Kraft gibt, in deinem Herzen einen Entschluss zu fassen, ihm treu zu sein. Ich möchte fragen, ist es hier jemand, der sagt, ja, das betrifft mich. Ich bekenne das vor Gott. Ich tue Buße darüber. Dann darfst du deine Hand heben. Ich möchte euch die anderen bitten, haltet eure Augen geschlossen. Das ist eine Sache zwischen jedem Einzelnen und Gott. Ihr dürft gerne eure Hand heben. Für wen darf ich beten? Wer ist dort? Ja, danke, danke, danke. Gott sieht eure Hand. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Licht ins Dunkel bringt. Herr, du siehst, was hier Herzen belastet. auch Gewissen belastet. Du siehst, wo Vergiftung und Verunreinigung da sind und Kraftlosigkeit. Herr, und ich danke dir, dass du mit deinem Blut Vergebung gibst, dass du uns reinigst von aller Missetat und aller Schuld. Und so nimm du jetzt hinweg einfach diese Schuld, Jesus. Wir bringen sie an dein Kreuz. Komm mit deinem Frieden. Ziehe ein in diese Herzen. Ja. Nimm die Gnade an, die Gott dir darreicht. Und sage ihm, Herr, hilf mir, dass der Entschlusskraft in meinem Herzen fester wird. Gott segne euch darin. Gott sieht euren Entschluss. Ich möchte aber auch noch mal eine weitere Frage stellen. Vielleicht sagst du, mit Gott hatte ich bisher eigentlich noch gar nichts zu tun in meinem Leben. Ist noch nicht Teil meines Lebens. Du merkst, du hast den falschen Göttern gedient, die weder Ohren noch Ohren haben, noch dass sie hören. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte umkehren zu dem lebendigen Gott, dann möchte ich mit dir beten. Ich lade dich ein, dass du nach dem Gottesdienst nach vorne kommst, und wir wollen dann gemeinsam auch die Schritte tun, auch einer Lebensübergabe. Aber ich möchte dafür beten, dass Gott jetzt sein Werk auch an deinem Herzen tut, sollte es dich betreffen. Himmlischer Vater, danke für dein lebendiges Wort. Sollte jetzt hier jemand sein, zu dem du jetzt gerade persönlich redest. Du sagst, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Möchte ich dich bitten, dass du jetzt in sein Leben hineintrittst. Dass du die Herrschaft übernimmst und ausgeräumt wird, was zur Zeit oder bisher gegen dich gestellt war. Du vergibst Sünde. Du gibst uns den Namen zurück, den du für uns hast. Und du schaffst Frieden. Ich möchte dich bitten, dass der Entschluss, der jetzt gefasst worden ist, dass er auch mit dem praktischen Handeln verknüpft wird. Danke, Herr Jesus. Ich möchte nochmal zum Schluss beten. Danke, Jesus. Danke, Vater, für dein lebendiges Wort. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist uns neu erfüllt, unser Herzen anspricht, uns dein Wort vor Augen hält, und dass du uns mit deiner Kraft versiegelst. Danke, dass du uns die Kraft gibst, zu glauben und zu handeln, und du uns nicht allein lassen wirst. Bitte ich dich, dass diese Gemeinde zu einem Segen wird, zu einem hellen Licht in der Entschiedenheit und in der Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit, dir zu dienen, auf dass dein Name gepriesen wird. Amen. Amen.